Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Dass man zum Beispiel von Aachen aus nicht einfach nach Belgien fahren kann, vom Saarland aus nicht nach Frankreich oder auch von Bayern nicht rüber nach Österreich, das war für viele Menschen, für die Jüngeren, wirklich eine völlig neue Erfahrung. Das haben sie so in ihrem Leben noch nie gehabt, wie in den letzten ungefähr 2,5 Monaten. Es war in vielen Grenzregionen, nicht nur in den genannten, auch ein großes wirtschaftliches Problem. Aber es war für viele Menschen, auch die, die weit weg von diesen Grenzen leben, irgendwo mitten in Deutschland zum Beispiel, war es ein ganz neues, oft sehr merkwürdiges Gefühl des Unfreiseins. Wie hat uns das alles verändert? Darüber reden wir jetzt mit Konrad Paul Liesmann. Er ist Professor für die Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben vor ungefähr 8 Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Lob der Grenze, Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Können Sie eigentlich diesen wochenlangen Grenzschließungen, die wir jetzt auch mitten in Europa im Schengen-Raum erlebt haben, können Sie denen auch irgendetwas Positives abgewinnen?
Das ist natürlich schwer zu sagen, vor allem an dem Tag, an dem diese Grenzen zum Großteil wieder geöffnet werden. Aber vielleicht haben uns diese Grenzschließungen auch das Bewusstsein geschärft, was Grenzen eigentlich bedeuten und welchen Wandel Grenzen und Grenzregime, Grenzregelungen, Grenzkontrollen auch unterliegen können. Es war ja für uns, Sie haben es schon angedeutet, eine Selbstverständlichkeit, dass es territoriale Grenzen im Sinne jetzt des Überschreitens dieser Grenzen im Zuge von Reisen für uns eigentlich in Europa nicht mehr gab oder eben nur in Ausnahmefällen. Was wir jetzt erlebt haben, war ja etwas, was nicht nur die jüngere Generation nicht gekannt hat. Das hat in dieser Weise in Europa niemand gekannt, nämlich tatsächliche Grenzschließungen. Auch als in der Zeit vor dem Schengen-Abkommen war es ja nicht so, dass man nicht nach Italien reisen konnte oder nicht nach Belgien fahren konnte. Sogar für den Westeuropäer war es ja durchaus möglich, auch den Eisernen Vorhang, die brutalste Grenze mitten durch Europa, zu überqueren. Man musste nur unendlich lang warten an den Grenzen. Man wurde kontrolliert, man wurde vielleicht schikaniert. Mein Großvater lebte in Leipzig, ich kann mich erinnern als Kind. Wir sind ihn natürlich in der DDR besuchen gefahren. Wir haben halt einen halben Tag an der Grenze warten müssen und dann waren wir aber drüben. Das heißt, die Grenzen waren tatsächlich überschreitbar gewesen und die normalen Grenzen in Europa, da gab es die üblichen Grenzkontrollen, manchmal gab es Staus, aber dann war man dort. Das, was wir jetzt erlebt haben, das war, man konnte einfach nicht reisen. Es ging nicht darum, einen Stau auszuhalten, darin sind wir geübt als Reisende. Und ob jetzt an den Grenzen stehen oder vor einer Baustelle stehen, für den Stehenden macht das ja wenig Unterschied. Das hätte uns nicht irritiert. Wir wären wunderbar und gerne nach Italien gefahren, wenn es nur darum gegangen wäre, 4 Stunden an der Grenze zu warten, wie vor 20 Jahren. Nein, es ging einfach nicht. Die Grenzen waren tatsächlich zu. Es gab nicht wenig Flüge, es gab keine Flüge. Und das war eine wirklich neue Erfahrung, die vielleicht auch gezeigt hat, was es heißt, in einer Krisensituation für ein Land, für einen Staat, für eine Region wenigstens für 2, 3, 4 Wochen auf sich selbst angewiesen zu sein.
Da haben Sie 2 Aspekte erwähnt, die ich gerne vertiefen würde. Ich mache es mal in umgekehrter Reihenfolge. Das, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass Staaten dann auch wieder das Gefühl hatten und die Menschen in diesen Staaten, wir sind hier auf uns allein gestellt, auf uns selbst angewiesen. Ist das auch so eine Wiederkehr wirklich des nationalstaatlichen Denkens gewesen, die vielleicht sogar gefährlich ist, weil sie ein bisschen bleiben könnte?
Nein, das denke ich nicht. Und zwar aus 2 Gründen, weil die meisten Menschen das ja nicht tatsächlich als positiv empfunden haben, sondern als eine Notwendigkeit, die diese Pandemie uns auferlegt hat. Niemand, der einen Unfall hat und dann gezwungen ist, ein paar Tage oder ein paar Wochen in Ruhestellung zu verbleiben, empfindet das ja als positiv. Aber er weiß, es ist notwendig. Es ist besser, sich nicht zu bewegen. Es ist besser, jetzt mal eine Ruhe zu geben. Und er wird nicht das große Lob des Stillstands deshalb singen. Das ist das eine. Und das andere, warum ich glaube, dass das jetzt wirklich keine Rückkehr ist, weil zum Nationalstaat oder zu einem bestimmten Nationalismus, weil einfach klar war, dass das ein vorübergehender eine vorübergehende Maßnahme ist, die der Not geschuldet ist und schon sehr früh ja wieder begonnen wurde, sofort darüber nachzudenken, wie kann man das lockern, wie kann man die Verbindungen wiederherstellen, wie kann man auch sozusagen in der internationalen Gemeinschaft gegen dieses Virus arbeiten. Und die Erfahrungen, das ist ja das Paradoxe dieser Pandemie gewesen. Auf der einen Seite waren wir zurückgeworfen für einige Zeit auf uns selbst im Sinne jetzt der Staatlichkeit, und die Staaten mussten reagieren und jeder Staat hat ein bisschen anders reagiert. Und auf der anderen Seite war es eine Pandemie, also etwas, was tatsächlich die Weltgemeinschaft betroffen hat. Und genauso besorgt, wie wir verfolgt haben, wie sind die Infektionszahlen in Deutschland, in der Heimatregion, im eigenen Bezirk, in dem man lebt. Genauso besorgt haben wir doch verfolgt, wie sind die Infektionszahlen in China, in Brasilien, in den USA, in Großbritannien. Das heißt, das Gegenteil von Abschottung war eigentlich der Fall. Mental waren wir vielleicht in dieser Pandemie globalisierter denn je. Das trifft übrigens auch sozusagen die Wissenschaft. Uns war völlig klar, dass der internationale Diskurs der Wissenschaft über die Erforschung dieses Virus und sozusagen die Experimente, die notwendig sind, um Medikamente zu entwickeln, Impfungen zu entwickeln, das hat plötzlich einen sozusagen auch für den normalen Laien, ja, waren plötzlich hier internationale Debatten von einem Interesse, wie man sich's vorher gar nicht hätte vorstellen können. Also da bin ich jetzt, glaube ich nicht, dass das zu einer Renationalisierung führt.
Elisabeth, lassen Sie uns noch kurz, ich sage deshalb kurz, weil ich gerne danach noch auf was anderes kommen möchte, was wir noch gar nicht erwähnt haben, mal ganz kurz noch über das Thema Reisen sprechen, weil das war das, was ich gerade meinte mit zwei Aspekten von dem, was Sie schon erwähnt haben. Es ist klar, es wird sich was ändern. Und ich denke jetzt an diese Bilder, die wir gesehen haben, das völlig leere Venedig zum Beispiel. Oder auch Museen wie der Louvre oder andere, wo man dann plötzlich alleine vor einem Bild stehen konnte, wenn man noch rein durfte. Ist das nicht auch etwas, wo wir, glaube ich, uns gerade selbst betrügen? Weil ich höre von vielen Menschen, das ist doch toll. In Zukunft kann ich selbst durch ein Venedig laufen, das nicht mehr so voll ist. In Zukunft kann ich selber die Mona Lisa 3 Stunden angucken und keiner schubst mich weg. Glauben Sie wirklich, dass sich unser reisender Tourismus verändern wird durch diese Krise?
Nein, das Reisen wird sich überhaupt nicht verändern. Es wird eine Zeit lang dauern, bis man wieder mutig genug ist und bis klar ist, auch wenn wieder viele Menschen an den Stränden sind, in den Städten sind, an den Kulturzentren sich bewegen, wird es keinen Anstieg der Infektionen geben. Und dann werden wir genauso reisen und uns genauso versammeln wie vorher. Aber diese Krise hat eine Paradoxie des Massentourismus einfach gezeigt. Denn ist die Sehnsucht jedes Touristen, der in einer Masse von Menschen, wie Sie sagen, im Louvre ist oder am Markusplatz steht, es ist seine unglaubliche Sehnsucht, wäre ich hier doch nur alleine. Und diese Krise hat uns Bilder gezeigt zumindest, die diesen Traum virtuell erfüllt haben. Wir haben uns plötzlich vorstellen können, wie es wäre, jetzt in Venedig zu sein, und es bin nur ich da und sonst niemand. Und diese Sehnsuchtsbilder werden vielleicht noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Sie haben aber nur etwas verstärkt, was ja ohnehin ganz, ganz tief in uns als Touristenmenschen drinnen steckt.
Wir haben ja auch völlig neue Grenzen, die es auch vor Jahrhunderten in der Form eigentlich nicht gab, kennengelernt, nämlich Grenzen, die man nicht unterschreiten darf, zum Beispiel die 1,50 Meter Grenze bei Personen, die nicht aus dem eigenen Haushalt sind. Wie verändert uns das, dass wir plötzlich gesehen haben, auch unsere Bewegungsfreiheit, es gab keinen Hausarrest in Deutschland und Österreich, aber deutliche Kontaktbeschränkungen, in anderen Ländern sogar Hausarrest. Unsere Bewegungsfreiheit ist nicht grundgegeben, die kann auch vorübergehend wieder weg sein.
Die Bewegungsfreiheit kann weg sein. Ich denke, vor allem die Abstandsregel finde ich philosophisch ja hochinteressant, weil sie eigentlich an die Urgrenze des Menschen rührt, nämlich an die Integrität des eigenen Körpers. Und wenn wir uns erinnern, wie vor Corona heftig diskutiert wurde über Fälle, über Menschen, die ständig diese Abstandsgrenzen überschreiten, die anderen Menschen zu nahe kommen, die sie berühren, wo sie nicht berühren dürfen, die sie bedrängen, wo sie nicht bedrängen dürfen. Denken Sie an die MeToo-Debatten. Dann würde man sagen, also was Besseres als so eine Abstandsregel kann uns eigentlich gar nicht passieren. Sie zwingt die Menschen wieder dazu, sich gegenseitig in einer Art und Weise zu respektieren, höflich zu sein, sich nicht ungefragt anzunähern, niemanden ungefragt zu berühren, und verweist uns darauf, sozusagen, dass die Souveränität über den eigenen Körper und diesen kleinen Freiraum, den wir um uns haben, diese 1,5 Meter, diesen Abstandsfreiraum, dass der auch etwas unglaublich Positives sein kann. Unter der Voraussetzung, es wäre tatsächlich nicht durch der Not geschuldet, sondern Ausdruck unseres wechselseitigen Respekts. Das, was das Virus mit sich gebracht hat, ist ja, dass ich nicht die Souveränität habe, dann zu jemandem zu sagen, okay, für uns gilt jetzt dieser Freiraum nicht mehr. Aus hygienischen Gründen, medizinischen Gründen müssten wir danach trachten, denn tatsächlich, mit Ausnahme der Menschen, mit denen wir ganz eng und ständig zusammenleben, diesen Freiraum überall aufrecht zu erhalten. Aber ich denke, dass Menschen jetzt ein bisschen auch in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln und dergleichen mehr auf Distanz zueinander stehen und man danach trachtet, wenn man jetzt wieder öffnet bei Gastgärten, in Bädern, ja, dass man ein bisschen mehr Platz um sich hat. Das ist doch nicht schlecht. Wir haben doch alle gelitten unter diesem Gedränge an den Stränden, wo ein Liegestuhl 5 Zentimeter neben dem nächsten stand und man alles mitbekam an Unliebsamkeiten, was in der unmittelbaren Strandnachbarschaft geschehen ist. Also ein bisschen Abstand, das könnten wir uns bewahren.
Ich finde, Herr Liesmann, da haben wir jetzt am Schluss, anders als am Anfang, wo Sie sich zu Recht nicht so richtig getraut haben, doch noch ein bisschen ein Lob der Grenze hinbekommen, zumindest in diesem Zusammenhang. Philosoph und unter anderem eben auch Autor des Buches Lob der Grenze, Konrad Paul Liesmann, war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.